Und damals hatten wir eigentlich im Zuge des Telekom-Börsengangs die Chance, so etwas aufzubauen wie eine Investmentkultur in Deutschland. Und da muss ich auch ganz selbstkritisch auch mich einschließen. Diese Chance haben alle, die damals in der Finanzbranche in irgendeiner Form tätig waren, versaut. Und das wollen wir nicht zum zweiten Mal machen.
The Portfolio People.
Deutschland und der Kapitalmarkt. Das war schon immer eine schwierige Beziehung. Während Amerikaner und Schweden ihre Kinder früh an Aktien gewöhnen, herrscht hierzulande noch immer Skepsis. Das soll sich ändern. Die neue Regierung plant eine Frühstartrente mit 10 Euro monatlich für jedes Schulkind. Zu wenig? Es sei ein Start, nicht die Komplettlösung, sagt Christian Röhl von Scalable Capital. Heute sprechen wir mit ihm über verpasste Chancen, warum er seinen 8-jährigen Sohn Paw Patrol Aktien geschenkt hat, den Telekom-Flop und die Frage, bekommt Deutschland eine zweite Chance auf eine echte Investmentkultur? Ich wünsche viel Spaß. Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Christian, herzlich willkommen. Wir reden heute über die Frühstartrente. Hand aufs Herz. Was ging dir zuerst durch den Kopf, als du von der Idee 10 Euro für jedes Schulkind pro Monat das erste Mal gehört hast?
Na, im ersten Moment habe ich natürlich gedacht, ups, das ist aber wenig. Und dann habe ich es nochmal gelesen und habe gedacht, okay, über Details kann man sicherlich streiten. Aber die grundlegende Idee, die ist ganz großartig, weil der Staat ja damit auch sagt, hey, in Aktien zu investieren, am besten langfristig über ETFs, pro rata jeden Monat, das ist eine richtig gute Sache und das wollen wir fördern. Und das schon ab dem Kindesalter an. Also von der Signalwirkung her ist es absolut super.
Dass du das gut findest, das überrascht mich jetzt nicht, aber gibt ja doch in Deutschland so eine gewisse Skepsis gegenüber dem Kapitalmarkt immer noch. Wie erklärst du denn einem Kind oder auch einem skeptischen Erwachsenen in 60 Sekunden den Sinn der Frühstartrente?
Na, also zunächst sollte man wissen, was Aktien sind und wo der Sinn von Aktien ist, nämlich, dass ich mich an Unternehmen beteiligen kann und wenn ich das in der Masse breit gestreut mache, dann habe ich eben Teil an wirtschaftlicher Wertschöpfung, an Wachstum, an Fortschritt, am Wohlstand, der geschaffen wird. Und diese Teilhabe, die sollte man so früh wie möglich beginnen. Einerseits aus ökonomischen Gründen, damit der Zinseszinseffekt möglichst lange arbeiten kann. Andererseits aber auch, damit man einfach Teil des Ganzen ist und das Sparen und Investieren von Anfang an verinnerlicht hat.
Die symbolische Politik, da gehe ich auf jeden Fall mit, aber mal ganz ehrlich, reicht ein 10er Monat überhaupt, um so ein Kapitalmarktfunkeln zu entfachen oder ist das eigentlich nicht der Rede wert?
Nein, es ist ein Start. Es ist ja nicht die Früh-Komplettabdeckungsrente. Es ist ein Start und man würde sich ja auch wünschen, dass es bei diesem Start nicht bleiben muss, sondern dass dieses Depot aufgestockt werden kann, beispielsweise durch Eltern oder Großeltern, dass man insgesamt in diesem Mantel auch entsprechend davon partizipiert, dass es steuerfrei gestellt wird. Ähnlich so, wie es ja in Amerika momentan auch eine Initiative gibt vom Senat Ted Cruz aus Texas, der den Invest America Act auf den Weg gebracht hat, wo es auch darum geht, $1,000 für jedes Kind zum Start bei Geburt vom Staat und dann kann das in diesem steuerfreien Mantel jedes Jahr bis auf $5,000 aufgestockt werden mit genau denselben Begründungen. Frühzeitig anfangen und Kinder daran gewöhnen, dass man spart und dass man investiert.
Wenn du schon über die Landesgrenzen jetzt gehst, du hast ja gerade schon USA angesprochen, da gibt es ja auch den 529er-Pakt in UK, den Junior ISA in Singapur, das CDA. Welche Best Practices, denkst du denn, sollte Berlin dringend kopieren aus dem Ausland?
Also was wichtig ist, das Ganze einfach zu halten, nicht aufzuladen mit komplexen Strukturen. Wir haben das ja bei der Riester-Rente gesehen vor inzwischen über 2 Jahrzehnten, als das auf den Weg gebracht wurde.
Ist aber immer noch kompliziert.
Ja, die Grundidee war ja großartig und dann wurde so lange daran gezerrt, um alle möglichen Interessen zu berücksichtigen, insbesondere natürlich auch die Interessen der Versicherungslobby. Mit hochkomplexen Strukturen, dass ein Produkt rausgekommen ist, was am Ende suboptimal ist. Also Einfachheit ist ein ganz wesentliches Thema und da können wir sicherlich auch einiges wieder mal von den Schweden lernen. Die haben ja 1999 die Aktienrente eingeführt und haben damit nicht nur Bürgerinnen und Bürger an dieses Anlegen am Kapitalmarkt systematisch herangeführt. Es geht ja von den Bruttobeiträgen zur Rentenversicherung, ein Teil eben in diese Aktienrente rein, sondern sie haben auch gezeigt, dass man das zu extrem günstigen Konditionen machen kann, denn es gibt diesen staatlich orchestrierten AP7-Fonds. Das ist die Standardlösung und nur wenn man die nicht will, dann hat man privatwirtschaftliche Alternativen. Das ist ein sehr, sehr gutes Konzept. Diejenigen, die sich gar nicht so mit der Auswahl und mit den Details beschäftigen wollen, die kriegen ein globales, sehr günstiges Standardprodukt. Und diejenigen, die mehr machen wollen, die sich mehr hineinfieseln wollen, die können dann die Alternativen sich aussuchen und bewerten. Da brauchst du einen Kriterienkatalog, aber auch der darf nicht zu komplex sein. Und da ganz wichtig ist natürlich, dass man diesen Zinseszinseffekt einfach mal laufen lässt. Wir reden über Jahrzehnte, die hier angespart werden. Und da brauchen wir einfach das Zutrauen zum Kapitalmarkt, dass der über diesen langen Zeiträume eben genau das wirtschaftliche Wachstum und die wirtschaftliche Wertschöpfung reflektiert.
Da sind wir jetzt schon wieder beim ganz großen Wurf, wenn du natürlich schon Schweden mal in den Raum stellst. Also für alle generell natürlich, um die Rentenlücke, die wir irgendwann natürlich alle immer mehr haben werden, auszugleichen. Gehen wir nochmal zur Frühstartrente. Du hast gerade den Zinseszins schon angesprochen. Je länger der natürlich wirkt, desto besser. Ist das dann nicht schon eigentlich von der Sache her kontraproduktiv, erst mit 6 Jahren anzufangen und nicht schon direkt bei Geburt?
Ja, wie gesagt, wir haben ja über Details gesprochen. Warum nicht bei Geburt? Klar, die ersten 6 Jahre kann man auch schon mitnehmen. So früh wie möglich loslegen.
Ist halt jetzt an die Schulzeit gekoppelt, warum auch immer.
Ja, man kann es auch an das Lebensalter einfach koppeln und es ist ja alles dann am Ende einfacher, bei null losgelegt und dann gibt es das Depot und dann gibt es die Förderung vom Staat, egal wie das jetzt in welchen Tranchen ausgezahlt wird. Aber wichtig ist, dass solche Dinge nicht nur in diesem Stadium bleiben, wo man darüber diskutiert, wo man Gesetzentwürfe einbringt, sondern dass wirklich mal umgesetzt wird. Und wir haben ja auch unter der Vorgängerregierung Initiativen gesehen, die Richtung Kapitalmarkt gingen als private Altersvorsorge, das Altersvorsorgedepot gesehen. Dazu gab es bereits einen Gesetzentwurf. Wir haben das Generationenkapital gesehen als so eine Art kleiner Staatsfonds, aus dem sich dann Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung speisen können. Aber das ist halt leider nicht in die Realisierung gekommen. Und jetzt gilt hier die Devise, einfach mal machen.
Sehe ich auch so, wenn man jetzt aber mal auf der, du hast gesagt, man führt auch ein bisschen an den Kapitalmarkt heran, geht der eigentliche Lerneffekt des Sparens, den man hat, wenn man selber sagt, ich habe im Monat, weiß ich nicht, 2000 Euro netto, zahle 200 Euro meinen Sparplan, dann verzichte ich ja jetzt darauf, um irgendwann mal einen höheren Return zu kriegen, geht der nicht verloren, wenn man eigentlich das Geld einfach so vom Staat kriegt?
Naja, also in dem Moment, wo man es dann selber aufstocken kann, wo die Eltern dann was dazu tun können, in dieselbe Depotstruktur, und das macht ja Sinn, eine Struktur nicht nur mit 10 Euro zu befüttern, sondern sie dann auch wirklich je nach finanziellen Möglichkeiten auszulasten, vielleicht weitere Zuschüsse zu machen, dann macht das ja durchaus komplett Sinn. Nur es ist klar, das sollte schon eingebunden sein, generell in das Thema Finanz- und Investmentbildung, wobei ich jetzt nicht zu denen gehöre, die sagen, oh, wir brauchen jetzt ein Schulfach Finanzwissen, sondern wir sollten generell in einigen Lebensbereichen darüber nachdenken, inwieweit sie sich stärker in der Schulbildung manifestieren, sozusagen Alltagsbildung. Dazu gehört Finanzbildung, aber auch generell Wirtschaftsbildung. Das sind Investmentthemen, auch vielleicht nicht ganz vorne. Da geht es erstmal so um grundlegende Sachen, dass wenn man aus der Schule rausgeht, man doch wissen sollte, wie unterscheidet sich eine Debitcard von einer Creditcard, wie funktionieren Ratenkredite, Konsumentenkredite, Hypotheken, wie funktionieren Versicherungen. Ja, dann sind wir auch beim Investieren. Aber da sind auch noch ein paar andere Themen dabei, sowas, was zum Beispiel mit Ernährung oder damit zu tun hat, wie ich meinen eigenen Körper in Schuss halte.
Also ich glaube, wenn ich mir den Hashtag Klarna Schulden angucke, ist das noch nicht ganz so ausgeprägt, aber da können wir noch hinkommen. Warum wir heute über das Kinderdepot reden oder die Frühstartsrente, ist ja der Grund, dass es zum einen natürlich jetzt die neue Regierung gibt, die das auch in den Koalitionsvertrag genommen hat. Ab Anfang nächsten Jahres soll es planmäßig losgehen. Mal schauen, ob die Timeline gehalten wird. Aber du bist bei Scalable Capital tätig hier in Berlin. Und ihr habt ja auch schon ein Produkt jetzt quasi vor der finalen Gesetzgebung lanciert, die Kinderdepots. Ist das so ein Stück weit so eine Wette auf die Politik? Wollt ihr einen strategischen Vorsprung? Was steckt da eigentlich dahinter?
Nein, wir wetten nicht, sondern wir haben eine ganz klare Mission. Das heißt, investieren für alle. Und das schließt natürlich dann auch Kinder ein. Und gerade dieses Frühanfangen, darüber haben wir gesprochen, ist natürlich etwas, was wir auch mit in Gang setzen wollen, wozu wir Menschen motivieren wollen. Denn dieses Thema ratierlich sparen, regelmäßig Geld am Kapitalmarkt investieren, das ist für uns ja generell ein ganz, ganz wichtiges Motiv.
Wird das Kinderdepot dann auch eine eigene UX erhalten in eurer App zum Beispiel oder bekommt der Nachwuchs jetzt einfach so einen weiteren Reiter im Elternaccount? Und erklär mir mal ein bisschen die Hintergründe, was unterscheidet denn so ein Scalable Kinderdepot dann technisch, aber auch vielleicht regulatorisch von so einem normalen Erwachsenendepot?
Naja, es gibt natürlich eine digitale Verwaltung für dieses Depot, entsprechend dem, was uns ja auch generell auszeichnet, nämlich diese niedrigen Zugangshürden. Also der gesamte Prozess der Depoteröffnung und dann auch Einrichten von Sparplänen, Übersicht über die Investments, der muss möglichst einfach gestaltet sein. Das haben wir ja gezeigt, dass wir das können und das wird auch beim Kinderdepot der Fall sein.
Du hast gerade die Sparpläne gesagt. Ihr bietet ja auch gebührenfreie ETF-Sparpläne ab 1 Euro. Wie kann sich das tragen bei so einem, also wirtschaftlich tragen bei so einem Produkt?
Naja, wir haben ja insgesamt eine Plattform, über die sehr viele verschiedene Angebote laufen und wir haben diese Plattform ja Ende letzten Jahres dann auch in einer komplett neuen Form vorgestellt, nämlich komplett vertikalisiert, internalisiert, wo wir also die gesamte Kette inklusive Wertpapierverwahrung, Abwicklung auf einer völlig neuen technologischen Basis abdecken können. Und damit haben wir natürlich genau die Voraussetzung, um so etwas auch klein skaliert anbieten zu können. Und wenn es mit 1 Euro startet oder mit 10 Euro, dann ist das ja die Voraussetzung dafür, dass es irgendwann auch mal mehr
wird. Dass es irgendwann auch noch eine Null mehr dran gibt, ja, genau.
Ja, natürlich, das ist ja der Prozess. Und ich meine, wir rechnen immer diese Musterrechnung. Das ist ja auch eine schöne Sache, um sich den Zinseszinseffekt klarzumachen. Wenn man immer sagt, okay, nicht jetzt 30 Jahre lang jeden Monat 100 Euro zurücklege und ich habe darauf eine Rendite von 7%, dann kommt am Ende das raus. Das reicht, um sich einen Eindruck zu verschaffen vom Zinseszinseffekt. Aber das hat ja nicht unbedingt was mit der Lebensrealität zu tun. Zum einen haben wir die Finanzmarktrealität, dass die Rendite eben nicht linear erwirtschaftet wird, sondern durchaus schwankt. Das heißt, wir haben dieses Thema der Fahrtabhängigkeit. Aber wir haben vor allen Dingen auch die Lebenswirklichkeit, die ja nicht so ist, dass man immer kontinuierlich 30 Jahre lang denselben Betrag spart, sondern das sind ja hoffentlich dann auch Einkommenszuwächse. Und wenn man in jungen Jahren angefangen hat, sich daran zu gewöhnen, dass ein Teil einfach investiert wird und dann hat man beispielsweise eine Gehaltserhöhung, dann weiß man, okay, ich stecke die nicht in den Konsum, sondern erstmal wird die Sparrate ein bisschen aufgestockt. Und insofern hat man dann diese Sprünge. Dann wird man irgendwann Vater, dann sind vielleicht auch mal andere Ausgaben da und dann wird die Sparrate erstmal vielleicht nicht mehr weiter angepasst, nicht dynamisiert. Aber genau dafür ist ja auch wichtig, dass man eine schnelle Übersicht hat und dass man das Ganze auch schnell dann adjustieren kann.
Vielleicht nochmal für alle von unseren Hörern, die jetzt nicht immer verfolgen, was sich bei Scalable und Co. geändert hat. Du hast ja schon gesagt, ihr habt da letztes Jahr einiges angepasst, auch oder im letzten Jahr, wenn man es mal rückblickend guckt. Es gibt ja auch schon reichlich Konkurrenz, auch allein in dem Bereich der Kinderdepots, von den klassischen Junior-Depots bei Consors und etc. Was unterscheidet denn Scalable aus deinem Blick technisch, preislich, aber auch kulturell?
Ja, also wir haben ja auch bei anderen Depotmodellen schon gezeigt, obwohl es ja vorher auch schon Depots gab, dass wir durchaus etwas Besonderes bieten können. Wir haben beispielsweise die Prime Plus Flatrate im Scalable Broker, wo ja so für 4,99 nicht nur alle Wertpapiere kostenfrei dann handeln kann im Rahmen der Flatrate, sondern auch noch Zusatzdienste in der App habe, wie beispielsweise die Scalable Insights für die Depotanalyse, wo ich
diese BlackRock Aladdin Integration.
Genau, das sind ja Tools, die eigentlich nur für institutionelle bereitstehen. Ansonsten, wir haben natürlich auch dann Zinsen auf das nicht investierte Kapital. Also die ganze Bandbreite von Services im Rahmen dieser Flatrate, dieser Prime Plus Mitgliedschaft zu nutzen. Das ist schon eine sehr innovative Leistung und wir gehen davon aus, dass wir auch weiterhin solche innovativen Leistungen anbieten können. Was uns ansonsten noch unterscheidet, ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt auch, was wir unseren Kundinnen und Kunden, aber auch dem Gesamtmarkt anbieten an Services rund um Financial Education, also Finanzbildung und Aufklärung. Wir machen keine Beratung, keine Anlageempfehlung. Wir haben noch das Scalable Wealth, wo man dann von unseren Experten professionell gemanagte ETF-Portfolios,
der Robo quasi,
genau, wenn man es so nennen will, bekommt. Aber im Scalable Broker geht es ja um die Selbstentscheiderin, den Selbstentscheider. Aber da haben wir ja so die Perspektive dessen, was Warren Buffett mal so schön formuliert hat, wie Risk comes from not knowing what you're doing. Wir wollen, dass unsere Kundinnen und Kunden wissen, was sie tun und wollen ihnen alles an die Hand geben, was sie dafür brauchen. Deswegen haben wir vielfältige Contentleistungen. Wir haben unseren Newsletter, den Bits and Pieces. Wir haben eine ganze Reihe von Erklärvideos zu allgemeinen Finanzthemen, aber auch zu Mindset-Themen. Wir haben unsere Investor Academy, wo man wirklich Schritt für Schritt an das Thema Investieren herangeführt wird, Podcasts, Videos, also ein sehr breites Spektrum an Aufklärung. Und das ist natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil dieser Mission Demokratisierung von Geldanlage. Du hast drei Themen, die da eigentlich ineinander arbeiten müssen. Du hast erstens die niedrigen Zugangshürden, auch und gerade in der App, dass es einfach und schnell geht, Konten zu eröffnen, einfach und schnell Transaktionen zu tätigen und ganz wichtig, sehr effizient die Übersicht zu bekommen. Du hast zweitens günstige Produkte. ETF ist für uns ein Kernprodukt. Das ist das, was die meisten Kundinnen und Kunden im Broker haben. Dann kommt auf Platz zwei als wichtigste Assetklasse, die zweitwichtigste Assetklasse, die Aktien. Aber ETF, einfach, transparent, fair, ganze Märkte, ganze Indizes, hunderte von Wertpapieren mit einer einzigen WKN erwerben und irgendwann auch wieder verkaufen zu können und das zu geringsten Gebühren, ist natürlich auch so ein Thema Demokratisierung. Und das dritte ist eben Content, Aufklärung, Finanzbildung. Und wenn das zusammenwirkt, dann haben wir wirklich etwas, was Investmentkultur nachhaltig entwickeln kann.
Sollen wir den Werbeblock beenden? Nein. Ist ja genau, aber das genau darum geht es ja.
Nein, das hat ja nichts mit Werbeblock zu tun. Also ich komme ja aus einer Zeit, wo genau diese drei Themen nicht waren. Also
ist tatsächlich richtig. Früher gab es ja keine Finanzbildung.
Genau, also nicht nur keine Finanzbildung, es gab auch sonst. Also ich habe meine ersten Aktien Anfang der 90er Jahre gekauft. Ne? Da bist du in die Sparkasse gegangen, hast dann irgend so ein graugesichtiger Typ dann das Orderformular ausgefüllt. Ja, du hast zwei Tage später dann erfahren, zu welchem Kurs die Aktien erworben wurden. Das Ganze war richtig teuer, ja, also 50 Mark Mindestprovision will heißen, wenn man damals 1000 Mark investiert hat, waren schon mal 5% gleich weg, dann gab es Depotgebühren. ETFs gab es auch nicht, den ersten ETF in den USA, 1993 erst, das heißt also man hatte dann als Alternative die aktiven Fonds und da hieß es dann so in der Sparkasse, ja, das sind jetzt so 5% Ausgabeaufschlag dabei, das ist so quasi dann so für den Anfang, aber wir kennen uns ja gut und also deswegen wird das mal, also von 5%, ich gebe Ihnen da einen Rabatt, nur 3,75, hat man gedacht, wow, hey, jetzt bin ich ja der King und habe 25% der Kosten erlassen und waren aber immer noch von 100 Mark 3,75, die dann eben nicht investiert worden, sondern an die Bank gegangen sind. Und insofern ist mir das mit dieser Demokratisierung schon sehr wichtig, auch noch aufgrund eines anderen Eindrucks, was mich sehr geprägt hat. Ich bin dann in den Finanzmarkt gekommen, beruflich, ja im Zuge dieses ganzen New Economy, neuer Markt-Hypes. Und da wollen wir nicht vergessen, Ausgangspunkt dafür war ja dann auch der Börsengang der Deutschen Telekom. Und man hätte damals als Staat ja auch hingehen können, Bürgerinnen und Bürgern allgemein das Thema Aktien nahebringen. Aber das hat man ja nicht getan, sondern was wollte man? Man wollte erst die Telekom mit Geld ausstatten und hinterher wollte der Staat bei der dritten Platzierung 2000 einfach Aktien verkaufen zu diesem Preis von 66,50. Man hat da überhaupt keine Finanzbildung reingehauen, sondern es blieb alles auf der Werbeschiene. Und damals hatten wir eigentlich im Zuge des Telekom-Börsengangs die Chance, so etwas aufzubauen wie eine Investmentkultur in Deutschland. Und da muss ich auch ganz selbstkritisch auch mich einschließen. Diese Chance haben alle, die damals in der Finanzbranche in irgendeiner Form tätig waren, versaut. Und das wollen wir nicht zum zweiten Mal machen. Deswegen Demokratisierung der Geldanlage. Das ist kein Werbeblock, sondern das ist ein wirkliches Anliegen, weil zu einer funktionsfähigen Volkswirtschaft gehört auch ein funktionsfähiger Kapitalmarkt, der die Akzeptanz in breiten Schichten der Bevölkerung hat. Denn wenn ich es schaffe, dass Bürgerinnen und Bürger über den Kapitalmarkt teilhaben an wirtschaftlicher Wertschöpfung, dann werden sie sich doch nicht mit Systemfragen beschäftigen und das alles immer nur kritisieren. Insofern, Menschen an den Kapitalmarkt zu bringen, hat auch eine sehr stark inklusive Wirkung.
Ihr seid ja auch wirklich breit aufgestellt. Also ich glaube, die meisten Menschen, selbst wenn die keine Podcasts hören, auf Instagram unterwegs sind, die kennen dann von euch zumindest auch die Plakate draußen. Da habt ihr ja auch jetzt wieder mit einem Frauenschwerpunkt gehabt, einem Female Finance Schwerpunkt. Trackt ja eigentlich, wo ja jetzt mal Leute, die nicht schon in der Investmentwelt unterwegs sind oder ETF-Sparpläne haben und die sagen vielleicht, ja, ich bin jetzt bei meiner Bank, aber da irgendwie hätte ich es gern bequemer, wechsle ich zu Scalable. Das sind ja Leute, die schon Affinität haben, sondern ganz neu. Trackt ihr eigentlich, wo die so herkommen oder wo ihr die erreicht am meisten?
Naja, natürlich tracken wir das und wir machen ja jetzt auch nicht zum ersten Mal eine Kampagne, die mit bewusst hintersinnigen Slogans kommt und dadurch, dass es, glaube ich, jetzt 5. oder 6. Mal in der Form ist.
Bist du großer Fan von den Kampagnen?
Ja, also ich meine, mein Lieblingsslogan ist ja nach wie vor Mäuse in ein Schwein stecken. Wer macht denn sowas?
Ja, wie krank ist das denn aus der allerersten, glaube ich.
Ja, aus der allerersten Kampagne. Und daran sieht man schon, dass das wirklich integraler Bestandteil auch ist. Und es sind ja auch Slogans, die dann einladen wollen, bewusst zur Diskussion. Also ich erinnere mich, in der letzten Kampagne zur Wahl hatten wir Rentenreform zum Downloaden und der damalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte das dann in Köln an einem Parkhaus entdeckt und echauffierte sich darüber, wo es dann auf Twitter gleich auch schon den Hinweis gab von vielen Nutzerinnen und Nutzern, naja, aber privat vorzusorgen, das ist doch genau das, was auch in jeder Renteninformation schon steht als Aufforderung und wir liefern das Tool dazu. Und am Ende haben wir doch als Lauterbach, als Sozialdemokrat und wir als Fintech dasselbe Thema, dass wir doch davon ausgehen, Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, so wie das Georg Leber schon in den 60er Jahren, großer Sozialdemokrat, formuliert hat, das ist eine vordringliche Aufgabe unserer Zeit und dafür liefern wir die Tools. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn die Politik den Menschen dabei helfen kann, diese Tools auch zu nutzen.
Jetzt kommt die Frühstartrente, wenn sich nicht irgendwie unsere Regierung doch wieder implodiert nächstes Jahr. Jetzt kommt die Kinderdepots von Scalable. Wie verändert denn so ein millionenfaches Kinderdepot die Nachfrage nach ETFs, nach Small Caps? Vielleicht auch, und da können wir auch mal drüber reden, wie sollte so ein Kinderdepot überhaupt ausgestaltet sein nach Private Markets? Fragezeichen.
Naja, also auf jeden Fall braucht ein Kinderdepot eine sehr breite Streuung und gerade wenn wir über langfristige Zeiträume denken, müssen wir doch zugeben, wir wissen doch nicht, wer in den nächsten 5, 10 oder 15 Jahren jetzt Gewinner oder Verlierer ist. Egal, ob wir jetzt auf bestimmte Länder und Regionen gucken, auf bestimmte Währungsräume oder dann auch auf bestimmte einzelne Unternehmen. Deswegen macht es doch Sinn, im Kern einer solchen langfristigen Strategie und bei Kindern reden wir per Definition über sehr lange Zeiträume, etwas zu haben, was global gestreut, diversifiziert, selbst aktualisierend ist. Und genau so arbeiten ja die klassischen Weltportfolio-Indizes und Weltportfolio-ETFs. Also dann sind wir in dem Bereich beispielsweise eines MSCI All Country World, alle Länder, alle Branchen kapitalisierungsgewichtet, weil genau diese Gewichtung sorgt ja über die Zeit dafür, dass sich ein Index und damit auch der ETF ständig an die Gegebenheiten der Märkte, die ja dann nicht immer 1:1, aber über lange Zeiträume schon, die Gegebenheiten der Realwirtschaft reflektieren. Also insofern, das ist der Kern und da kann man dann natürlich einiges drumherum setzen, wenn man das gerade vollständig machen will, wenn man sagen will, naja, die Börse bildet mit den dort notierten Unternehmen eben nur einen Ausschnitt aus der Wirtschaft ab. Dann sind wir beispielsweise im Bereich Private Markets und wer dann für, naja, beispielsweise spezifischere Anlagehintergründe sagen, ich will ein bisschen mehr Europa dabei mischen, ja, da sind wir genau in diesem Thema, dass man dann Opt-out machen kann. Aber wir sollten schon ganz klar sagen, wo die Basis ist und das ist das Weltportfolio.
Aber wie sieht das dann bei euch konkret aus? Ich mache jetzt ein Kinderdepot auf, ich habe selber 2 Kids. Und da würde ich dann bei euch jetzt sagen, okay, ich nehme die 10 Euro vom Start mit und vielleicht packe ich auch noch 50 Euro im Monat drauf. Muss ich dann selber entscheiden, das geht in den ETF rein? Oder ist das dann wie bei euch, du hast auch eure Wealth-Plattform angesprochen, so eine Art Robo kann man es mal sagen, vielleicht wo es auch ganz breit gestreut gibt, wo man ESG machen kann, wo man Schwerpunkt auf Dividenden packen kann, was auch immer man möchte. Oder macht ihr das dann quasi selbst, nehmt ihr das den Leuten ab?
Das geht ja auch jetzt schon für Kinderdepots im Wealth, das funktioniert jetzt schon. Und ansonsten wird es im Kinderdepot eben die komplette Auswahlmöglichkeit geben. Was jetzt speziell an Erfordernissen für die Frühstartrente dann kommt, das werden wir nochmal sehen müssen. Ob es da vielleicht wirklich ein staatlich orchestriertes Produkt ist, ob bestimmte bestehende Produkte sich für die Frühstartrente akkreditieren lassen können oder ob es dafür seitens der Produktanbieter neue Produkte geben wird. Das sind jetzt eben genau diese Details, über die man natürlich auch dann bald sprechen muss hier in Berlin. Denn wenn das Ganze zum 01.01.2026 losgehen soll, dann braucht man jetzt die Basics. Ich denke, generell kann man sagen, dass die Finanzindustrie, gerade die Fintechs und damit auch wir, gut vorbereitet sind, was technologische Themen angeht. Nur es muss halt auf der regulatorischen Seite dann jetzt auch so entschieden werden, so bald, so rechtzeitig, dass wir dann nicht weitere Zeit verlieren. Das würde einfach zulasten der Bürgerinnen und Bürger gehen und das muss nicht sein, wenn es einen grundlegenden Konsens darüber gibt, dass wir eben die Kapitalmärkte hier stärker nutzen wollen.
Aber gerade bei so einem Kinderdepot, wo der Anlagehorizont ja wirklich lang ist, jetzt nehmen wir nicht mal nur die Frühstartrente, wo es dann ja bis 67 oder bis wann auch immer man arbeiten muss, dann nimmt, sondern wenn man das mal ganz allgemein nimmt, selbst wenn man nur bis 18 hat, man hat dann 18 Jahre, wo ja auch sowas wie Private Markets natürlich super interessant werden, natürlich. Genau. Zumindest in der Beimischung, ob die jetzt 20% sehen, kann ja jeder selber entscheiden.
Cross-Satellite.
So, genau, da, wie ihr seid da ja auch in, also habt, ist ja auch öffentlich, ihr seid da ja auch in Gesprächen mit großen namhaften Partnern am Kapitalmarkt. Das ist dann aber nicht so, dass ihr sagt, in den Kinderdepots ist das immer ein Standardbaustein drin, sondern man muss dann schon selber entscheiden.
Na, das soll man selber entscheiden können, natürlich. Das ist ja die Souveränität, die man insgesamt auch auf einer Plattform hat. Nur eben, was die Frühstartrente angeht, da ist die Frage, welchen Handlungsrahmen legt der Staat vor. Wichtig ist halt, dass dieser Handlungsrahmen dann auch möglichst einfach ist, damit Bürgerinnen und Bürger nicht durch Komplexität abgeschreckt werden.
Christian, Lars Klingbeil hat morgen doch keine Lust mehr, Finanzminister zu sein. Wie sähe denn deine Version der Frühstartrente aus?
Na, meine Version der Frühstartrente wäre wirklich maximal einfach der Gestalt, dass sich bestehende Produkte mit einer ausreichenden Diversifikation, was Anzahl von Aktien, was breite Streuung, ohne jetzt irgendwelche Themen als Core-Investment qualifizieren können, dass es nicht zwangsläufig neue Produkte geben muss und dass diese Frühstartrente aufgestockt werden kann von den Eltern oder wem auch immer, dass wir auf jeden Fall diesen Rahmen, der da einmal geschaffen wird, bis zu einem gewissen Höchstbetrag nutzen kann. Und auch was so diese ganzen Ausgestaltungen angeht, darf man ja auch nicht vergessen. Es ist von der Vorgängerregierung ja im Zusammenhang mit dem Altersvorsorgedepot eine ganze Menge an Vorarbeit geleistet worden, wo man sich in vielerlei Hinsicht dran orientieren kann.
Du hast auf der einen Seite gerade gesagt, das kann ja jeder selber entscheiden, soll auch jeder selber entscheiden, wie weit man da in, oder in was man da investieren möchte, zum Beispiel Private Markets rein, mehr in nur ein Welt-ETF etc. Auf der anderen Seite hast du ja vorhin auch sowas wie so ein schwedisches Modell natürlich ins Spiel gebracht, also wo jeder reingehen muss, da kann man selber entscheiden, aber wer sich einfach nicht beschäftigen will, da wird das gemacht. Jetzt mal auch so ein bisschen Stichwort Wertpapierschutz, ohne jetzt das verkomplizieren zu wollen, da sind wir in Deutschland ja sehr gut drin, aber wenn jetzt Eltern zum Beispiel riskante, ja, ich meine jetzt nicht Optionsstrategien, aber einfach sehr riskante Sachen sich da auswählen würden, so brauchen wir vielleicht auch so eine Art Kinderschutz-MiFID oder würde das alles wieder zu kompliziert machen?
Naja, also Optionsstrategien sind jetzt nicht unbedingt hochriskant, sondern wenn sie in so einem USITS-Mantel verabreicht werden, führen sie in der Regel dazu, dass man einen Risikopuffer noch hat und dass man vielleicht nach oben ein bisschen gekappt ist, aber höhere laufende Erträge hat. Das ist jetzt ein spezielles Thema. Man sollte es an dieser Stelle nicht verkomplizieren. Man kann vielleicht über bestimmte Ausschlusskriterien sprechen beim Kinderdepot. Also insbesondere so was extrem fahrtabhängig ist. Ja, irgendwie, was weiß ich, dreifach gehebelt europäische Rüstungsaktien. Ja, also solche Leverage-Short-ETFs. Das ist jetzt hier nicht das Thema, was man in der langfristigen Vorsorge braucht. Ja, aber die Grundsatzentscheidung, die halt zu treffen ist, macht man es mit bestehenden Produkten. Ausschließlich gibt es ein Opt-out-Verfahren für bestimmte Produkte, die eventuell neu geschaffen werden. Das ist etwas, worüber ich mir auch sehr bald eine Diskussion innerhalb der Branche wünschen würde, gemeinsam mit der Politik.
Christian, du hast selbst ein Kind, bist selber Vater. Wie hast du denn dessen Vermögensaufbau organisiert?
Ja, also mein Sohn hat klassischerweise ETFs, die hat er auch gleich schon zur Geburt bekommen, also nicht direkt zur Geburt, sondern ein paar Wochen später, ja, weil bis dann tatsächlich man ein Depot eröffnen kann für ein Kind, gibt es ja erstmal die lebenslange Steuernummer, die kommt ja als allererstes.
Die kriegt man ja sehr schnell eben.
Da gab's dann gleich schon ETF-Anteile, das stocke ich seitdem immer wieder auf, sodass ein schönes Portfolio dann da ist, auch hier, als es letztens gerappelt hat an diesem Montagmorgen, wo dann der DAX irgendwie 10% im Minus eröffnet hat, habe ich gedacht, komm, kannst du ja nochmal wieder ein bisschen was ins Depot hineinladen, so ein Welt-ETF, hat dann auch nochmal das Ganze nachgebaut, das Weltportfolio mit einzelnen ETFs, damit es nicht zu stark auf einzelne Produkte konzentriert ist. Es kommt auch aus der Zeit, ja, Produktangebot ändert sich. Und ansonsten bereite ich so ein bisschen vor, Gesprächsanlässe zu schaffen, was das Thema Finanzbildung, das Thema Aktien allgemein angeht. Ich habe nämlich am Tag seiner Geburt mich im Kreissaal so ein bisschen umgeschaut, ne, während man da so als Vater dann so sitzt und Händchen hält, was ich da so für Unternehmen entdecke. Das ist so eine Krankheit, wenn man irgendwie Peter Lynch gelesen hat, ja, geh mit offenen Augen durch die Welt, ich gucke immer so, wo sind gerade Aktien versteckt, und dann irgendwie Trägerwerk, Fresenius, Fisher & Paykel, Medizintechnik da entdeckt, dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt kaufst du mal für einen kleinen Betrag diese Aktien, ja, diese vier, die ich da gesehen habe, so mit dem Stempel, dann Kaufdatum vom Geburtstag, das ging natürlich dann auf meinen Account, habe ich ihm dann hinterher überwiesen, die Aktien, und geschenkt. Und seitdem habe ich daraus die Tradition gemacht, dass er also wirklich vier Aktien zum Geburtstag jeweils bekommt für einen kleinen Betrag. Nicht jetzt wirklich als Grundlage des Vermögens, sondern es ist wirklich dann Core Satellite. Das sind so kleine Satelliten drumherum, wobei das immer Aktien waren in der Vergangenheit, wo ich den Eindruck hatte, na, das reflektiert jetzt ganz gut sein zurückliegendes Lebensjahr. Also als jeder Vater, jede Mutter weiß, irgendwann kommt man an dieser Paw Patrol nicht vorbei. Und die Paw Patrol gehört in Anführungszeichen tatsächlich einem kanadischen Unternehmen, Spin Entertainment. Da habe ich ihm also zum Beispiel als Erinnerung ein paar Aktien von gekauft. Oder dann irgendwie im Sommer hatte er als Kleinkind gerne diese Sandaletten von Crocs. Ja, also hatte er auch Crocs-Aktien. Und dieses Jahr haben wir es tatsächlich so gemacht, als er 8 geworden ist, dass ich mit ihm ein bisschen darüber gesprochen habe. Das weiß er inzwischen, dass man so an Marken, an Unternehmen sich irgendwie beteiligen kann und dass einem dann ein Stückchen davon gehört, was denn jetzt Marken, Unternehmen sind, die er irgendwie cool findet, die ihn gerade so bewegen und was wir da für Aktien kaufen können.
Aber die darf er sich dann aussuchen und du kaufst sie dann noch? Oder bist du da schon, dass du nochmal dir den Flow anguckst? Also wenn ich jetzt überlege, mein Sohn ist 7, also ein bisschen jünger, Tonys sind nicht mehr ganz so cool, wie es noch früher waren. Aber wenn er sich jetzt sagen würde, ich möchte gerne die Tonys-Aktie haben, du denkst dir, oh Gott.
Also ich habe damals tatsächlich, als Tonys bei ihm en vogue waren, inzwischen ist es eher die Tigerbox, aber damals, als Tonys en vogue war, habe ich überlegt und habe gedacht, nee, also Speckbörsengang war das damals
so
aktuell. Und da habe ich gesagt, nee, das muss jetzt nicht sein. Wenn er es jetzt heute noch wollen würde, würde ich sagen, ja klar. Also das ist dann schon seine Entscheidung. Aber er war da deutlich defensiver beim letzten Mal. Also es war klar, es musste die Allianz sein. Denn wir waren 3 Tage vor seinem Geburtstag
in der Allianz Arena.
Er ist glühender FC Bayern-Fan. Und Adidas-Aktien hatte er schon, ist ja auch beteiligt am FC Bayern. Dann Puma, das sind seine aktuellen Fußballschuhe. Und da hatten wir damals, als wir die kauften, auch eine nette Diskussion darüber. Davor hatte er Nike. Und dann sagte er wirklich, nein, Nike möchte ich jetzt nicht mehr. Das war so schlechte Qualität. Ich finde Puma und Adidas jetzt viel besser.
Erklärt vielleicht den aktuellen Kursverlauf bei Nike.
Ich weiß nicht. Also ich muss sagen, die Qualität von den Nike Turnschuhen und Fußballschuhen aus der anekdotischen Evidenz hat nachgelassen. Es kann aber auch sein, dass mein Junge einfach nicht ordentlich mit den Sachen umgegangen ist. Also das will ich jetzt nicht überhöhen, aber das sind halt so diese kleinen Dinge oder eine Erinnerung auch aus dem letzten Jahr, weil wir waren ein paar Mal beim Eishockey, was ja hier in Berlin in der Uber Arena stattfindet, bei den Eisbären. Und Uber hatte er dadurch dann auch gesehen. Das ist dann auch halt eine Erinnerung daran. Aber wie gesagt, das ist Core Satellite mit ganz kleinen Satelliten. Da gibt es dann manche Sachen, die haben sich so wie beispielsweise Crocs großartig entwickelt, als ich damals 2020 für ihn kurz vor der Pandemie, weil wir ein paar Kreuzfahrten gemacht haben, Karneval-Aktien gekauft habe, hat sich das natürlich nicht so großartig entwickelt.
Das stimmt. Und wenn du jetzt zum Beispiel feststellst, es gibt ein Unternehmen, das findet er super, aber es halt nicht an der Börse, nehmen wir mal Lego. Erklärst du ihm dann die Private Markets?
Ja, da haben wir schon, also wir haben schon über Lego gesprochen. Das war, ist natürlich immer so ein Dauerbrenner. Das hat er auch mal gesagt, kann man den Lego auch kaufen? Ja, also so, dass man das hat wie beispielsweise eine Allianz oder eine Puma. Und das habe ich ihm erklärt, das geht nicht. Also ich habe jetzt darauf verzichtet, einem Achtjährigen zu erklären. Du weißt du, da gibt es jetzt so etwas wie ein LTIF. Damit kannst du auch an solchen Unternehmen beteiligt sein, aber nicht an Lego, weil Lego nun mal kein Private Equity annimmt, weil sie es schlichtweg nicht brauchen. Also so weit sind wir noch nicht, aber es geht ja auch darum, dass man einfach dann hinterher so ein paar Kommunikationsanlässe hat und das ist mir auch schon wichtig ist, wenn mein Sohn versteht, dass Börse dann, wenn er alt genug ist, es nicht irgendwas ist, was so abstrakt ist, hin und her, Spekulation, sondern dass Börse nur ein Handelsplatz ist für Anteile an realwirtschaftlichen Unternehmen, an dem, was uns hier im Alltag begegnet, wo wir ja häufig dann auch als Konsument erstmal nur drin sind und uns vielleicht auch manchmal darüber ärgern, wie ein Unternehmen hinlangt mit Preiserhöhungen oder so. Und einfach auch die Idee, dass man sich da auf die andere Seite stellen kann.
Dass man da ein bisschen was von abhaben kann.
Ja, ne? Miteigentümer sein kann. Oder dass es ja Unternehmen gibt, wo man sagt, hey, die find ich wirklich super. Ich finde die Produkte großartig. Warum sich dann nicht auch an diesem Unternehmen beteiligen? Ob man daraus dann immer im Einzelfalle einen Investment Case und einen richtigen Conviction beimacht, das ist ja was anderes. Aber einfach zu sagen, hey, das finde ich gut, da kaufe ich mir ein paar Aktien einfach so, ist doch auch eine schöne Sache und ist ja eben auch dadurch wieder möglich, dass wir eben diese Demokratisierung von Geldanlage über technologische Plattformen haben. Denn wie gesagt, also mir wäre das nicht möglich gewesen, in den 90er Jahren irgendwie für 100 Mark mich an einem Unternehmen zu beteiligen, da sind wir heute eben anders.
Das ist super, dass das heute überhaupt auch so geht, auch so mit dieser Leichtigkeit, du kannst das heute unterwegs vom Handy dich legitimieren, das ist ja alles ratzfatz. Ist auch großartig, wie du das mit deinem Sohn machst. Mal letzte Frage dazu noch, sagst du dem auch die konkreten Summen, um die es geht oder ist das alles noch sehr abstrakt?
Nein, also konkrete Summen.
Also da hat er noch kein Gefühl für Preise und Sachen?
Er hat natürlich ein Gefühl für Preise und ich glaube, das ist doch ganz wichtig, Kindern zu vermitteln, irgendwie, dass Dinge einen Preis haben und dass von nichts kommt nichts, ja. Aber dass ich ihm jetzt dann sage, also wie viel Geld wir jetzt dann da investieren in eine einzelne Aktie und was das zum Beispiel in Relation zu seinem Taschengeld bedeutet. Nein, weil das, glaube ich, kann er nicht verstehen. Was mir halt schon immer wichtig ist, ist so bei kleinen Geldausgaben, ja, wenn man jetzt so ein Döner essen geht oder so, dass er einfach dann weiß, aha, also jetzt dieser Döner kostet 8 €, das ist jetzt zweimal mein aktuelles Taschengeld. Also wenn ich das ganze Taschengeld ausgeben wollte und müsste mir jetzt selbst den Döner kaufen, müsste ich 2 Wochen drauf sparen. Ja? Einfach, dass so ein bisschen diese Einordnung kommt. Das ist ein bisschen schade, muss ich auch zugeben, dass ich inzwischen sehr stark bargeldlos zahle. Das ist natürlich super bequem. Fürs Kind ist es praktischer, wenn man wirklich mit Bargeld zahlt und dass er das selber auch macht. Also ab und zu geht er dann mal zum Bäcker oder zum Kiezmarkt und kauft dann irgendwie fürs Frühstück ein. Dann kriegt er einen Zehner mit und soll das dann auch entsprechend nachrechnen. Das ist auch wichtig, damit man ein Gefühl für Geld bekommt. Ja, und bei einem 8-Jährigen ist auch nicht das erste Thema, dass der jetzt begreift, was Aktien sind, sondern das allererste Thema ist mal generell der Umgang mit Geld, dass man Geld, was man bekommt, nicht sofort raushaut, sondern spart. Das funktioniert bei ihm sehr gut, vielleicht ein bisschen zu gut. Und das andere Thema ist, dass man so langsam das Gefühl dafür kriegt, was das Leben denn eigentlich kostet.
Hast du ihm den Zinseszins also zu gut erklärt?
Nein, nicht den Zinseszins erklärt, aber es ist schon so, dass er weiß, man kann jedes Geld eben nur einmal ausgeben und das überlegt er sich dann sehr, sehr deutlich und man merkt das dann auch so, wenn er dann Geld in der Hand hat von der Oma und sich überlegt, na soll er sich jetzt dieses Lego kaufen oder lässt er das doch sein? Und er hatte auch mal Geld bekommen von der Oma, als wir im Lego-Shop waren. Dann hat er diese 20 Euro in der Hand, dann ist er rumgelaufen und so und kam dann hinterher zu mir zurück und sagte, Papa, ich habe jetzt gar nichts gefunden, was ich schön finde, was ich jetzt gerne hätte. Meinst du, ich muss das Geld dann der Oma zurückgeben, wenn ich mir jetzt nichts kaufe? Und natürlich musste er nicht und er war ganz stolz, dass er das dann in seine Kassette tun konnte.
Ja, sehr gut. Christian, wir sind auf der Zielgeraden. Meine kurze Blitzrunde, entweder oder. MSCI World oder Global Equal Weight?
MSCI World.
40 Euro Taschengeld im Monat in V-Bucks oder in Bitcoin?
Was war das erste?
V-Bucks aus Fortnite, diese Währung.
Okay.
Ich
bin absolut kein Gamer und mein Sohn auch noch nicht. Da sind wir gar nicht dabei. Ja, wir machen noch schön Brettspiele und irgendwie so ab und zu 10 Minuten Angry Birds macht er. Da würde ich dann, weil ich das andere nicht kenne, sagen Bitcoin.
Dividende oder Wachstum?
Beides.
Der Hot Take. In 20 Jahren wird die Frühstartrente abgeschafft, erhöht oder ein irrelevanter Sidekick sein. Was ist dein Tipp?
In 20 Jahren ist die Frühstartrente ein Element aus verschiedenen Mechanismen, wie Menschen staatlich orchestriert am Kapitalmarkt vorsorgen.
Und zum Schluss gib uns mal deine One-Liner-These für das Soundbite am Anfang der Episode. Warum wird die Frühstartrente bei allem Genörgel, die es da gerade auch schon so gibt und Bedenken, die hatten wir ja auch, nicht das Desaster oder der Langweiler, den manche erwarten?
Weil sie den Grundgedanken über den Kapitalmarkt an wirtschaftlicher Wertschöpfung und an Wachstum und Fortschritt partizipieren, staatlich orchestriert in den Mittelpunkt rückt.
Und Christian, die Abschlussfrage, die ich allen meinen Gästen stelle, wenn du eine Sache in der Finanzbranche morgen ändern könntest, so per Fingerschnipp, welche wäre das und warum?
Ich würde die Menschen, die eigenverantwortlich sparen und für die Zukunft vorsorgen, gerne dafür nicht mehr bestrafen, sondern in höherem Umfang ermuntern, das zu tun. Und die allereinfachste Möglichkeit, das zu tun, mit der allergeringsten Bürokratieaufwand, wäre eine substanzielle Erhöhung der Freibeträge. Wir haben unter der letzten Regierung die Anpassung von 800 auf 1.000 Euro gesehen, was jetzt inflationsadjustiert nicht mal der Stand von der Anpassung davor im Zuge der Einführung der Abgeltungssteuer ist. Also substanziell erhöht, das wird für mich dann in die Richtung 5.000 bis 10.000 Euro gehen. Dann natürlich auch inflationsadjustiert und am besten vortragbar. Und damit hätten wir den Menschen, die können und die wollen, schon mal immens geholfen beim Vermögensaufbau.
Ich glaube, da können sehr viele von unseren Hörern mitgehen. Vielen Dank für die ganzen Einblicke, deine Takes zum Kinderdepot, zur Frühstartrente, auch für die persönlichen Einblicke, wie du das handhabst als Vater. Sehr spannend, hat mir viel Spaß gemacht und hoffe, wir reden da vielleicht auch in einem Jahr nochmal drüber, wenn es dann gestartet ist.
Ja, war mir ein großes Vergnügen und ich hoffe wirklich, dass wenn wir in einem Jahr darüber sprechen, dass wir dann nicht sagen, naja, jetzt liegt der Gesetzentwurf vor, sondern dass wir dann sagen können, hey, das Produkt, das gibt es jetzt, die Frühstartrente, und wir denken jetzt weiter darüber nach, wie man das entsprechend skalieren kann auf staatlicher Ebene. Sprich, dass auch Themen wie das Altersvorsorgedepot und dass diese dringend notwendige Überarbeitung der Riester-Rente, wozu es ja im Koalitionsvertrag auch ein paar Anregungen gibt, dass die dann auf den Weg gebracht ist.
Vielen Dank, Christian.
Danke.
Hat Ihnen das heutige Gespräch gefallen? Dann lassen Sie uns doch ein Like da, auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch sonst Sie Podcasts hören. Und vergessen Sie nicht, den Abonnieren-Button zu drücken. So entgeht Ihnen keine unserer zukünftigen Episoden voller Einblicke und Geschichten aus der Welt der Fonds. Bis dahin bleiben Sie gespannt und verbunden.